Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Business Talk Experts. Unsere Gäste heute sind Rechtsanwältin Daniela Heri und Rechtsanwalt Michael Rudnitzky. Wir diskutieren heute über die Grundlagen des Unternehmensstrafrechts, Managerhaftung und Wirtschaftsdelikten und Compliance als wichtigen Bestandteil guter Unternehmensführung. Herzlich willkommen, Daniela Heri. Sie sind Fachanwältin für Strafrecht, Fachanwältin für Medizinrecht und Compliance Officer. Schön, dass Sie heute da sind.
Dankeschön.
Ebenso begrüßen wir ganz herzlich heute in unserer kleinen, aber feinen Runde Michael Rudnitzky. Sie sind Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Verkehrsrecht. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Da sind. Herr Rudnitzky, da frage ich gleich mal Sie als erstes hier als Einstieg in die Runde. Immer wieder sorgen Compliance-Verstöße für Schlagzeilen und auch für staatsanwaltliche Ermittlungen. In Deutschland gibt es, anders als beispielsweise in den USA, kein Unternehmensstrafrecht. Welche Gesetze kommen denn hier ganz explizit bei strafrechtlich relevantem Verhalten von Unternehmen und natürlich auch deren Vertretern in Anwendung?
Es ist richtig, es gibt nicht das eine Unternehmensstrafrecht. Wir haben in Deutschland das Prinzip des Schuldstrafrechts. Das heißt, Schuld können nur natürliche Personen auf sich laden. Also als Vertreter von Unternehmen, als Manager, als Entscheidungsträger. Und die können natürlich sich strafbar machen auf Rechtsgebieten, die so mannigfaltig sind wie das gesamte Recht insgesamt. Also das kann ein sozialrechtliches Thema sein, das kann steuerrechtliche, bilanzrechtliche, umweltrechtliche Fragen sein.
Frau Heri, wir haben es gerade gehört, wir haben kein Unternehmensstrafrecht. Aber es wird immer wieder über eine mögliche Einführung des Unternehmensstrafrechts diskutiert, juristische Personen hier auch so ein bisschen an die Hand zu nehmen bzw. in die Verantwortung zu nehmen für das Verhalten ihrer Vertreter und auch der Mitarbeiter. Sind denn die aktuellen Sanktionsmöglichkeiten, die wir haben, hierfür nicht ausreichend?
Ich halte das durchaus so, dass die Sanktionsmöglichkeiten derzeit auch für Unternehmen schon gravierend sind und sehr belastend sein können. Im Ordnungswidrigkeitenrecht können wir tatsächlich auch Geldstrafen und den Abfluss von Gewinnen, der, falls die mögliche Geldstrafe nicht ausreicht, als Sanktion heranziehen. Und das kann schon sehr gravierend sein. Nun bin ich auch Strafverteidigerin und auf der Seite der Unternehmer und Praxen, die ich vertrete, halte eigentlich eine Verschärfung hier nicht für zwingend notwendig. Ich finde, wir haben sehr viele Herausforderungen heute schon, die es eigentlich zu bewältigen gilt.
Wir haben kein Unternehmensstrafrecht, aber, Frau Heri, natürlich können die verantwortlichen Managerinnen und Manager strafrechtlich verfolgt werden. Was droht denn einem Manager beispielsweise im Schadensfall, wenn es in Deutschland oder wenn es bei uns unter anderem im Unternehmen zu Datenschutz- oder Compliance-Verstößen gekommen ist? Womit muss er rechnen?
Also es gibt durchaus Bereiche, in denen wir tatsächlich mit Geld- oder Gefängnisstrafen rechnen müssen, wenn es eben zu gravierenden Verstößen kommt gegen Strafgesetze. Und jetzt ist gerade im Medizinrecht nochmal das Ganze unglaublich mannigfaltig. Wir haben also auch manchmal Erlaubnisse, die wir herausgeben, zum Beispiel die Erlaubnis mit der gesetzlichen Krankenversicherung abzurechnen. Und auch da könnten bei fehlerhaften Abrechnungen eben diese Erlaubnisse wegfallen. Und das wäre schon eine Sanktion, die einen MVZ gravierend treffen würde, wenn man eben durch die Möglichkeit abzurechnen mit dem Gesundheitswesen. Da sind natürlich eigentlich die festen Unternehmensbestandteile einer Praxis eines MVZs. Das möchte man nicht verlieren. Das heißt, auch da sind eben Sanktionsmöglichkeiten, die außerhalb des Strafrechtsbereichs sind.
Herr Rudnitzky, wenn ein Schadensfall eintritt, heißt das nicht zwingend, dass sich die Interessen vom Unternehmen und von dem Manager unbedingt decken müssen. Würden Sie sagen, wäre es dann notwendig, dass sich beide Parteien eigentlich schon zwingend unabhängig voneinander vertreten lassen sollten?
Also in dem Augenblick, da wir schon von Parteien sprechen, sind wir gedanklich tatsächlich ja schon in einer womöglich irgendwann mal zumindest konfrontativen Aufstellung. Sie haben völlig recht, in dem Augenblick, da die Polizei oder die Staatsanwaltschaft anfängt zu ermitteln und den einzelnen Entscheidungsträgern oder Vertretern des Unternehmens das offenbar wird, mag es sich bisweilen noch so anfühlen oder so aussehen, als gäbe es bei den einzelnen Protagonisten des Unternehmens gar keine unterschiedlichen Interessen als womöglich diese Behauptung. Da habe man etwas verkehrt gemacht, vom Unternehmen oder auch von den Entscheidungsträgern abzuwenden. Man muss aber immer auch mal die Perspektive richten auf das, was alles noch auf die einzelnen Beteiligten zukommen kann. Und im Unternehmen geht es ja auch viel und häufig darum zu klären, ob Verantwortung wirksam delegiert worden ist. Und spätestens, wenn man dieser Frage nachgeht, kommt man in Bereiche, wo womöglich widerstreitende Interessen vorhanden sind. Und schon jeder Anwalt, der mit Unternehmensstrafrecht oder solchen Sachverhalten sich beschäftigt, sollte mit der nötigen Sensibilität daran gehen und von Anfang an deutlich machen, lasst uns mal gucken, ob es nicht sinnvoll ist, dass grundsätzlich jeder seinen anwaltlichen Berater hat. Im Strafrecht ist es sowieso so. Also gibt es verschiedene Beschuldigte ein und desselben historischen Sachverhalts oder Vorkommnisses, steht das Gebot, das Verbot der Doppelverteidigung einer Verteidigung durch ein und denselben Anwalt entgegen.
Wenn wir uns über Wirtschaftsdelikte unterhalten, sprechen wir in diesem Zusammenhang recht oft auch über sehr, sehr hohe Schadenssummen. Im gleichen Zuge sind natürlich auch die Kosten, die auf mich zukommen, wenn ich von einem Anwalt vertreten werde, auch relativ hoch und können sich mit der Zeit addieren. Wer trägt denn eigentlich die Gerichts- und Anwaltskosten dann für die Manager im Schadensfall?
Das müssen wir differenzieren. Wenn wir uns jetzt allein auf das Unternehmensstrafrecht fokussieren, dann habe ich ein strafrechtliches Verfahren, in dem durchaus auch die Schadensersatzansprüche vermeintlich Geschädigter mit geltend gemacht werden können, durch besagte Geschädigte, in sogenannten Adhäsionsverfahren. Wer die Kosten trägt, ich sage jetzt mal, entscheidet das Gericht mit seiner Kostengrundentscheidung. Das hängt eben davon ab, im Grunde genommen wie im Zivilverfahren, wie weit geht tatsächlich eine solche Verurteilung. Hinsichtlich der Kosten der Strafverteidigung ebenso. Es gibt, was das anbelangt, mittlerweile weit über den üblichen Kern einer Rechtsschutzversicherung hinausgehenden Versicherungsschutz, der da angeboten wird durch verschiedene Unternehmen, die sogenannten D&O-Versicherungen. Wenn so etwas nicht vorhanden ist, also etwas, was sozusagen den Rücken deckt in finanzieller Hinsicht, naja, dann zahlt das derjenige, der da womöglich verurteilt worden ist, der Manager, der Prokurist, der Geschäftsführer, aus eigener Tasche.
Frau Heri, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist und schauen uns mit Ihnen gemeinsam mal die Strategien an, die ich gehen kann bei strafrechtlichen Ermittlungen und bei Hausdurchsuchungen. Aber vorab noch mal so ein klein wenig zurückgerudert. Ein gemeinsames Interesse haben die Manager und die Unternehmen ja schon, und zwar den Schaden so niedrig wie möglich zu halten. Gibt es denn so ein paar Tipps bzw. Maßnahmen vor Gericht, um möglichst milde Urteile zu erhalten? Gibt es sowas?
Also eine ganz wichtige Strategie ist, dass Verteidigte ihre Rechte kennen, auch das Recht zu schweigen. Und ein ganz wichtiges Recht dabei ist, sich die Akte zu holen, sich die Vorwürfe anzugucken und eben über dem Anwalt und mit dem Anwalt vielleicht in einer Erklärung geordnet zu äußern. Und da haben manchmal Parteien so eine Sorge und sagen, ach, das kriege ich vielleicht alleine hin, aber davon rate ich tatsächlich ab. Es ist, man kann jederzeit eine Einlassung und auch ein Geständnis abgeben, aber das sollte eben geordnet sein und da sollte man wirklich das erzählen, was man erzählen möchte. Sozusagen ein gutes, überlegtes Handeln und kein kopfloses Handeln, das ist vielleicht die wichtigste Strategie, die man Menschen draußen im Wirtschaftsleben mit an die Hand geben kann.
Herr Rudnitzky, auch wenn die Verantwortlichen, die Unternehmen eine gute Compliance installiert haben, kann es nichtsdestotrotz zu strafrechtlichen Verfolgungen und Ermittlungen kommen. Wie verhalte ich mich denn eigentlich richtig, wenn die Polizei dann doch vor der Tür steht und vielleicht auch eine Hausdurchsuchung bei mir im Unternehmen oder bei mir zu Hause durchführen möchte?
Ja, ich will mal davon ausgehen, die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, die da vor der Tür steht, ist in dem Augenblick mit einer Durchsuchungsanordnung ausgestattet. Also das zuständige Amtsgericht hat womöglich einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Sinnvoll ist es bestimmt, sich ihn erstmal zeigen zu lassen. Sinnvoll ist es auch, genau mal hinzuschauen, wie weit denn diese Anordnung geht. Da werden Personen genannt, gegen die sich ein Ermittlungsverfahren richtet. Da werden Räumlichkeiten benannt, auf die sich die Durchsuchung bezieht, also in denen die stattfinden darf. Und das wären ja schon mal, ich sag mal, Rahmen, die gesteckt sind, auf die ich als Betroffener einer Durchsuchung selbst achten kann. Dann wird es mit Sicherheit auch während der Durchsuchung zu Kommunikation kommen. Es gibt ja diesen Spruch, man kann nie nicht kommunizieren. Der Mensch tendiert dazu, eine gewisse Höflichkeit in der Kommunikation an den Tag zu legen. Und wenn er etwas gefragt wird, dann hält er es häufig nur sehr schwer aus, diese Frage nicht zu beantworten, womöglich mit einem Schweigen zu reagieren. Das ist aber im Strafverfahren ein gutes Recht und ein probates Mittel. Es ist höchst gefährlich, diese Gespräche, die noch außerhalb einer förmlichen Vernehmung laufen, die man so als eine, naja, Anhörung oder Befragung vielleicht bezeichnen könnte, denen nicht genug Aufmerksamkeit zu schenken und sich dessen bewusst zu sein, dass alles, was hier gesagt wird, schon womöglich ein Hinweis auf Täterschaften und Beteiligungen sein könnte. Also wenn ich als derjenige im Unternehmen, der Kontakte zu den durchsuchenden Beamten hat, zu erkennen gebe, wie viel ich auch über bestimmte Vorgänge weiß, dann muss ich damit rechnen, dass die Beamten das in Form eines Vermerks in die Akte bringen und am Ende, abgesehen mal von der Frage, ob die Durchsuchung erfolgreich war oder nicht, über sehr viel mehr Informationen verfügen, als es vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt nötig oder möglich gewesen wäre. Also ich sollte mir überlegen, wer wird als Vertreter des Unternehmens damit beauftragt, Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft bei ihrem Gang durchs Unternehmen aus Anlass der Durchsuchung zu begleiten. Wer sich erst darüber Gedanken macht, wenn die Polizei oder Staatsanwaltschaft vor der Tür steht, ist ganz schlecht vorbereitet. Also die Frage, die Sie eben klugerweise gestellt haben, sollte sich eigentlich jeder Unternehmer stellen, bevor es soweit ist, und sich fragen, was mache ich in dem Augenblick? Ich möchte mich gerne mal vorher beraten lassen. Es kann ja auch eine Rolle spielen, kann ich zum Beispiel meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Anweisung geben des Inhalts, sie dürfen keine Auskünfte geben. Wer darf sich auf Zeugnisverweigerungs- oder Auskunftsverweigerungsrechte berufen? Das alles sollte man naja, einfach mal gehört haben und vielleicht auch mal im Betrieb bekannt gegeben haben.
Dann nutze ich die Chance und bohre gleich hier nochmal nach, weil Sie auch so viel Erfahrung haben, weil wir Sie heute hier bei uns sitzen haben. Gibt es denn sonst Fehler, die Unternehmer, Unternehmerinnen ganz oft machen, wenn denn eine Hausdurchsuchung ansteht? Beziehungsweise gibt es so ein paar Dinge, auf die ich unbedingt achten sollte, außer was Sie uns gerade gesagt haben, lieber erstmal zu schweigen, nachzudenken und sich Rat beim Anwalt zu holen?
Ja. Also machen wir uns nichts vor. Wenn die Polizei, wenn die Staatsanwaltschaft, wenn die Ermittlungsbehörden da sind und haben eine Durchsuchungsanordnung, dann wird die durchgesetzt. Also, dass ich jetzt noch die Chance hätte, daran irgendetwas zu verändern.
Darf ich kurz reingrätschen? Ich muss die Damen und Herren auch reinlassen, da gibt es keine Chance.
Ganz genau. Okay. Ja. Es gibt Durchsuchungsanordnungen, die haben eine sogenannte Abwendungsbefugnis. Da heißt es zum Beispiel, wenn das oder das herausgegeben wird, dann muss nicht insgesamt durchsucht werden. Aber diese Abwendungsbefugnis, von der ich eben sprach, das sind in der Regel Fälle, wenn bei sogenannten Dritten durchsucht wird. Also wenn bei jemandem, der nicht Beschuldigter des Ermittlungsverfahrens ist, sich vermutlich etwas befindet, was man in dem Strafverfahren als Beweismittel verwenden könnte. Ja. Man sollte sich auch insoweit darüber im Klaren sein, dass die Vorbereitung, ich sag mal die Prophylaxe, das Beste ist, was man dafür sich tun kann. Kommt es zu einer Durchsuchung, werden in der Regel Geschäftspapiere, Unterlagen, Kundendateien oder sonstige Unterlagen, die für den Geschäftsbetrieb unablässig sind, die werden womöglich beschlagnahmt. Wer insofern Vorsorge treffen will, der sollte sich überlegen, ob er nicht seine Daten irgendwo nochmal gesondert gespeichert hat, sodass er im Fall der Beschlagnahme mit seinen Backups arbeiten kann. Die haben gerade vor dem Hintergrund drohender strafrechtlicher Ermittlungsverfahren große Bedeutung. Denn es ist ja so, dass die Ermittlungsbehörden in der Regel erst einmal alles mitnehmen, was sie gefunden haben und vor Ort auch nicht klären können. Und das können alle möglichen Datenträger sein. Und zumindest aus Berlin weiß ich es so, und ich glaube, dass es in anderen Bundesländern nicht gerade großartig anders aussieht, diese Sachen kommen dann erst einmal in die Kriminaltechnik. Und dort sitzt auch nur ein begrenzter Personalstamm. Und wenn man die fragt, wann sind denn eigentlich diese Festplatten da dran, die Sie bei meinem Mandanten vor einem halben Jahr schon beschlagnahmt haben, dann sagen die, da sind wir noch lange nicht. Das dauert alles noch. Und solange die aber da nicht reingeguckt haben, solange werden die auch nicht rausgegeben. Und es ist auch nicht sicher, ob man sich bis dahin schon was gespiegelt bekommt. Das heißt, ein Unternehmen kann alleine dadurch schlicht aufs Abstellgleis geschoben werden, dass man nicht in der Lage ist, allein mit den Kundendateien weiterzuarbeiten.
Frau Herima, ganz salopp gefragt, neben den Vorbereitungen, die wir gerade gehört haben, kann ich denn meine Belegschaft, meine Mitarbeitenden irgendwie auf eine Art und Weise auf so eine Hausdurchsuchung vorbereiten? Sollte ich das mal ganz konkret ansprechen?
Also ich finde es zumindest sehr sinnvoll. In den im VZ hat man das häufig so, auch über die Versicherung, dass man schon einen Ansprechpartner hat. Und das ist meines Erachtens schon eine sinnvolle Vorbereitungsmaßnahme, dass man einen Strafverteidiger hat, der zur Seite steht, dass man den vorher hat, dass alle Mitarbeiter die Nummer und die Daten zur Verfügung haben und wissen, wie der Kontakt aufgenommen wird. Und dann ist es einfach so, das kann in jedem Unternehmen einmal passieren. Im medizinrechtlichen Bereich, wo ich ja tätig bin, kommen so eine Praxisdurchsuchung, erlebt wahrscheinlich jeder Arzt irgendwann mal so eine Beschuldigung. Bei einem Todesfall vom Patienten zum Beispiel, das ist einfach so, dass das regelmäßig mal vorkommen kann. Und ich glaube, dass eine Vorbereitung einfach und das mal in Gedanken durchgespielt zu haben, die Hektik rausnimmt, ein bisschen mehr Ohnmachtsgefühle rausnimmt aus der Situation. Und das ist natürlich sinnvoll.
Wir haben es ja gerade gehört von Herrn Rudnitzky. Das Schlimmste, was mit passieren kann in so einem Fall, ist, dass Akten beschlagnahmt werden. Und gerade natürlich auch bei Ihrem Fall, ja, wenn Sie MVZs und so weiter beraten, es geht um Patientenakten, um relevante Kundendaten. Wie lassen sich denn für solche Fälle diese Risiken minimieren und hier auch den weiteren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten? Herr Rudnitzky hat einige Vorgaben schon uns mitgeteilt, aber haben Sie sonst vielleicht noch ein paar Tipps und Erfahrungen?
Also im Gesundheitsbereich ist es tatsächlich häufig so, dass man bei einer guten Kommunikation mit den Behörden eine Spiegelung der Daten hinbekommen kann, schon weil auch Dritte Interessen dran haben. Also die Krankenkassen zum Beispiel haben ja Drittinteressen und dann kann man das manchmal gut kommunizieren mit Staatsanwaltschaften, dass die eben in die Rechte Dritter ja nicht eingreifen dürfen. Das vermeiden sollten. Das heißt, auch da ist eine gute Kommunikation unter Juristen einfach manchmal sehr wertvoll. Aber Sie haben noch einen anderen Punkt so angestoßen, der sehr wichtig ist bei den Ärztentreffen, nämlich zwei Dinge zusammen. Einmal hat man das Recht, für sich selber als Beschuldigter zu schweigen. Aber Ärzte haben natürlich darüber hinaus auch noch die Schweigepflicht gegenüber ihren Patienten. Einmal berufsrechtlich und auch strafrechtlich verankert. Und das ist unproblematisch, wenn jetzt ein Patient sozusagen ein Verfahren einleitet und auch der als Geheimnisträger der Beschlagnahme der Dateien zustimmt. Relativ unproblematisch. Schwierig wird es aber dann, wenn die Patienten gar kein Interesse daran haben, dass ihre Geheimnisse herausgegeben werden. Und da hatte ich durchaus Fälle, wo ich sehr kämpfen musste, um da sozusagen auch nach einer Beschlagnahme die Wiederherausgabe der Daten und die Löschung der Erkenntnisse bei den Strafverfolgungsbehörden zu erreichen.
Herr Rudnitzky, ich glaube, es ist recht deutlich geworden, dass eine Hausdurchsuchung keinen Spaß macht und im schlimmsten Fall mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden ist. Lassen sich denn generell diese Geschäftsausfälle, die dadurch entstehen können, oder andere Schäden durch staatsanwaltliche Ermittlungen in irgendeiner Art und Weise vorab absichern, damit ich da nicht in so ein richtig tiefes Loch falle?
Also eine Absicherung vorab ist mir tatsächlich nicht bekannt. Also mir ist nicht bekannt, dass es da eine Betriebsunterbrechungsversicherung gibt, die da eintreten würde. Ich sage das auch mit aller Vorsicht. Also da sollte sich jeder einfach nochmal bei dem Versicherungsmakler seines Vertrauens, in dem Unternehmen seines Vertrauens schlau machen, ob, das wäre das Stichwort, Betriebsunterbrechungsversicherung, ob die möglicherweise damit eintritt. Ich würde gerne nochmal die Gelegenheit nutzen, um noch auf ein weiteres Risiko bei der Durchsuchung hinzuweisen. Und Durchsuchung und Beschlagnahme. Wir haben über Patientendateien gesprochen, höchstpersönliche Daten. Es gibt auch Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Und wenn der Anzeigenerstatter zum Beispiel, der angeblich Geschädigte, ein Mitkonkurrent auf dem Markt ist, dann haben diese Anzeigenerstatter einerseits ein Recht darauf, womöglich über ihre Anwälte selbst Akteneinsicht zu nehmen. Und könnten über die Akteneinsicht Geschäftsgeheimnisse erfahren, die sie in Vorteile bringt. Deshalb ist das, was die Kollegin gerade betont hat, die Kommunikation auch und erst recht über den Augenblick der Durchsuchung, der Ermittlungsmaßnahme hinaus enorm wichtig. Mit der Staatsanwaltschaft hier als Verteidiger sofort in die Kommunikation zu treten und klarzumachen, was dafür sensible und brisante Informationen gerade in den Asservaten lagern.
Herr Rudnitzky, bevor wir wieder den Bogen zurückspannen zur Compliance, vielleicht noch eine letzte Frage bei den Hausdurchsuchungen. Es ist passiert, die Hausdurchsuchung ist da, ich habe den Bescheid bekommen. Was sind jetzt die ersten und wichtigsten Schritte, die ich als Unternehmer, als Unternehmerin einleiten sollte?
Ja, also womöglich noch während der laufenden Durchsuchung den Strafverteidiger des Vertrauens kontaktieren, der nach Möglichkeit einer sein sollte, der auch über ein gewisses Netzwerk verfügt. Denn wenn der allein dahin kommt, steht er vor dem Problem, vor der Herausforderung, dass in einem Unternehmen von der Fläche her, von den Räumen her schon recht ausgedehnt, sehr viele Beamte der Ermittlungsbehörden unterwegs sind, die jetzt sozusagen alle mal auch in den Fokus genommen werden sollten durch den Anwalt. Deshalb wäre es ganz gut, wenn auch der mit einer gewissen Manpower da sozusagen auftreten kann. Also erstes Thema, den kontaktieren, herbeirufen. Und wenn es den bis dahin noch nicht gibt, naja, dann wird es halt höchste Zeit, sich um einen zu bemühen.
Spätestens dann.
Ja, spätestens dann.
Herr Rudnitzky, lassen Sie uns noch ein wenig den Fokus auf die Compliance richten. Sie waren 20 Jahre lang Mitglied des Vorstandes bei der Rechtsanwaltskammer hier in Berlin und Mitglied des Präsidiums und ja, dementsprechend gelten Sie natürlich als bestens vernetzt. Gibt es denn aus Ihrer Erfahrung in Unternehmerkreisen ein wachsendes Bewusstsein für die Compliance?
Aber ja, absolut. Also, wenn ich zurückdenke, wann ich das erste Mal den Begriff gehört habe oder damit konfrontiert war im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, dann glaube ich, übertreibe ich nicht, wenn ich sage, das ist 20, 25 Jahre her. Und Unternehmer, mit denen ich in der Zeit darüber sprach, sind dem Thema begegnet mit dem Bemerken, naja, ich soll mich an die Gesetze halten, mache ich ja. Alles gut, macht ja jeder. Und mittlerweile ist allen klar, dass die Anforderung, natürlich kann man sie wieder darauf reduzieren, Aber alles, was so noch an Gleichstellungsgesetzen dazugekommen ist, arbeitsrechtliche, sozialrechtliche, alle Schutzgesetze, ja, das ist enorm gewachsen und den Unternehmern ist bewusst, dass es lange nicht mehr nur darum geht, sozusagen den Kern des Strafgesetzbuches zu beachten.
Wenn man die Compliance in den Raum wirft, bekommt man oftmals ein Augenrollen zurück. Das hängt auch damit zusammen, dass sie verbunden wird mit ausufernder Bürokratie und mit Dokumentationspflichten. Ist es wirklich so viel, so anstrengend und so überladen mit der Bürokratie?
Na, lassen Sie mich auf die Frage antworten, indem ich mal auf die jüngste Gesetzesentwicklung hinweise. Wir haben seit Juli 2023, also des vergangenen Jahres, das Hinweisgeberschutzgesetz. Hinweisgeberschutzgesetz, also Whistleblower, ja, sollen besonders geschützt werden. Sie sollen, im Grunde genommen soll ein Klima und ein Raum geschaffen werden, in dem sie angehalten werden, Kenntnisse, die sie im Unternehmen, in dem sie arbeiten, für das sie arbeiten, erlangt haben, zur Meldung bringen. Und wo sollen sie das machen? In dem Unternehmen selbst. Und das Unternehmen soll dafür eine Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das heißt, es bedarf einer Meldestelle, es bedarf eines Menschen, der diese Meldestelle besetzt. Es bedarf Arbeitsanweisungen, wie mit denen umzugehen ist. Es bedarf einer Dokumentation. Es bedarf für die anonyme Meldung einer Software, wie mit den Daten umzugehen ist, welche Reaktionen darauf erfolgen. Das sind alles Sachen, die muss sich ein Unternehmer mit einer Mitarbeiterzahl über 50 einfach heute durch den Kopf gehen lassen, wie er das macht und ob er das outsourced. Also Ihre Frage vor dem Hintergrund, aber ja, machen die sich Gedanken, wie sie mit all der Bürokratie noch zurande kommen sollen.
Aber es nützt nichts.
Es nützt nichts, es ist Gesetz und muss durchgeführt werden.
Frau Heri, Sie sind da sozusagen die Frau, die man zu Rate rufen kann, denn Sie unterstützen unter anderem Kliniken, MVZs, also medizinische Versorgungszentren und auch Arztpraxen bei der Einführung und Optimierung von Compliance-Strukturen. Mal so ein bisschen von oben drauf geschaut. Was für Herausforderungen kommen denn eigentlich auf Unternehmen zu bei der Implementierung und Aufrechterhaltung effektiver Compliance-Programme?
Das Zentrum für mich ist am Anfang die Analyse, wo es ganz deutlich um Reduktion geht. Gerade bei einer solchen Schwemme von Herausforderungen ist es, glaube ich, total wichtig, die zentralen Risiken erstmal herauszubekommen, die genau maßgeschneidert für dieses Unternehmen gelten. Und sozusagen den Fokus genau darauf zu legen. Und das kann man eben besser, wenn man, glaube ich, einen guten Überblick über das Recht hat. Und auch gerade im medizinischen Bereich gibt es halt auch eine Vielzahl von Nebengesetzen, wie das Arzneimittelgesetz, ein ganz kleines Gesetz, aber das auch wichtige Normen enthält. Das BTMG bei der Herausgabe von Betäubungsmitteln, das wichtige Normen enthält und sozusagen da den Überblick über die Rechtsprechung zu haben und dann mit diesem Blick auf die Praxis zu gucken, das ist fast die erste Aufgabe und das ist sozusagen der einsame Teil der Arbeit, weil das ist, wofür man eigentlich den Juristen braucht. Und das Spannende an Compliance finde ich aber, das dann sozusagen auf die Handlungsebene zu bringen, indem man es runterbricht und gute Handlungsanweisungen herausarbeitet, die einfach gut umzusetzen sind. Ja, und sozusagen diesen Sprung dann zu schaffen, vom juristischen und Urteillesen, das in ein verständliches Deutsch und in eine verständliche Handlungsanweisung umzusetzen.
Bleiben wir mal bei der Handlungsebene. Wir sagen immer, Unternehmen müssen die Compliance-Richtlinien einhalten. Das ist kein Unternehmen, es sind Menschen, einzelne Menschen, die da mitarbeiten müssen. Deswegen, wie können denn die Unternehmen sicherstellen, dass jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin diese Compliance-Richtlinien erst einmal versteht und dann aber auch wirklich umsetzt?
Das ist wirklich ein sehr guter und wichtiger Punkt für mich. Also nach meinem Verständnis von Compliance ist es immer ein Kommunikationsthema. Ich habe relativ wenig davon, wenn ich eine gute Compliance-Idee habe, aber die Leute dagegen arbeiten. Und deswegen halte ich ganz wenig von reinen Abhacklisten, sondern mir sind die Schulungen eigentlich wichtig. Das ist der zentrale Teil, den ich auch wirklich total gerne mache, dass man eben sich mit allen Mitarbeitern möglichst hinsetzt und Handlungsstrategien durchspricht, auch gut hört auf Einwendungen. Das finde ich immer wirklich den spannenden Teil, weil da kommt sozusagen unternehmensspezifische Dinge heraus, die ich ja gar nicht kennen kann, weil ich möchte ja maßschneidern und möchte dann wirklich für dieses Unternehmen arbeiten oder für diese Praxis, dieses Team, das da vor mir sitzt. Und die Einwendungen, gerade auch im Bereich des Personals am Tresen und desjenigen, der sozusagen die Termine vereinbart, die haben ganz oft guten Blick, wo es Schwachstellen gibt. Und wenn man das schafft, dass das am Tisch besprochen wird und dass das auf den Tisch kommt, die Einwendung, wo es haken könnte, dann findet man auch Lösungen, die im Alltag funktionieren. Ja, und dann finde ich es eben wichtig, dass die Leute verstehen, was sie tun. Und dass es aber dann auf der anderen Seite ganz einfach im Alltag umzusetzen ist. Möglicherweise dann über Listen, die ich aber verstanden habe. Und bei denen ich weiß, wo ich die Haken setze und warum ich den setze. Und jeder hat ja insgesamt eigentlich den Anspruch, dass dass die Praxis des Unternehmens gutes Geld verdient, weil nur dann können die auch ihre Mitarbeiter halten und bezahlen. Und die Leute damit ins Boot zu holen, dass sie eigentlich auch für ihre eigene Sache arbeiten, indem sie sorgfältig an der Stelle mitarbeiten. Das ist, glaube ich, der Teil, wo man die Leute mitholt. Die Schwierigkeit ist immer, damit erzielt man keinen Gewinn, sondern man vermeidet Strafe. Und das macht erstmal wenig Spaß. Aber wenn man es dann gut sozusagen nachher eingeführt hat, glaube ich, hat ja jeder Freude am reibungslosen Arbeiten.
Herr Rudnitzky, wir haben festgestellt, Compliance kostet Geld, kostet Aufwand und im schlimmsten Fall ganz, ganz viel Bürokratie. Deshalb abschließend, was würden Sie sagen, lohnen sich die Investitionen in Compliance für Unternehmen oder sollten Unternehmen sich an mindestens Mindestanforderungen halten?
Ja und ja. Also sie sollten sich mindestens an Mindestanforderungen halten. Und ja, es lohnt sich, da auch ein bisschen mehr als nur das Minimum zu investieren. Ich meine, im medizinischen Bereich gibt es doch dazu keine Frage mehr. Wir werden es niemanden finden, der eine Abrede stellt, dass es gut ist, zur Vorsorge und zur Untersuchung zu gehen, dass Prophylaxebehandlungen einen Wert haben, den es sich lohnt zu bezahlen, weil es eine Investition in die Zukunft ist, den Schaden zu vermeiden, anstatt ihn später eben dann ausgleichen zu müssen. Von daher, selbstverständlich lohnt sich das. Und was die Kollegin gerade eben geschildert hat, kann man ja auch noch fürs Unternehmen nutzbar machen. Wenn diese Schulungen dazu dienen, dass auch die Mitarbeiter feststellen, das ist ein Teil der Wertschätzung des Unternehmers, dass sie hier gehört werden, dass sie die, da wo sie mal einen Fingerzeig haben, dass das Beachtung findet, dann kann das auch durchaus für die Unternehmenskultur sehr wichtig und sehr gut sein, weil letztendlich wollen ja alle Mitarbeiter selbst auch an einem Werk beteiligt sein, was in der Öffentlichkeit, würde es denn dort gesehen werden, auch gut dasteht. Die wollen ja selbst nicht in einem Unternehmen arbeiten, das sich strafrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt sieht. Und sie selbst wollen sich auch sicher sein, dass ihnen so etwas nicht passieren kann. Deshalb sind die durchaus auch bereit, da mitzuwirken. Und ich finde zum Beispiel solche prophylaktischen Maßnahmen im Unternehmen mit modernen Medien, zum Beispiel Erklärfilmen unterstützt oder so. Oder jemand, der da so ein paar Zeichnungen macht und daran Zusammenhänge erkennbar macht zu den gesetzlichen Regelungen. Auch so, dass sie für denjenigen, der sonst mit juristischen Sachverhalten wenig zu tun hat, durchaus wertvolle Ergebnisse bringen können.
Frau Heri, Herr Rudnitzky hat mich gerade inspiriert zu einem Begriff, die Salutogenese, das Gesunderhalten des Menschen. Können wir vielleicht die Compliance so ein bisschen betrachten als die Salutogenese in Unternehmensrichtlinien, in der Unternehmensführung? Und was ist Ihre letzte Message an unsere Zuschauenden?
Ich finde das ein ganz schönes Bild, das nehme ich direkt aus dem Gespräch mit. Tatsächlich geht es mir ganz viel um Werterhalt und solides Wachstum, wo ich sozusagen den Bestand des Unternehmens im Fokus habe. Und das ist sozusagen für mich auch das, wo mir Compliance Freude bereiten, dass es darum geht, wenn man das gut schafft, gut miteinander ins Gespräch zu kommen und nochmal diesen Fokus aufs gesunde Wachstum zu legen. Und ich halte halt ganz wenig davon, Unternehmen an manchen Stellen schnell aufzublasen und dann die Blase platzen zu sehen. Das heißt, miteinander gute Absprachen zu treffen und Verlässlichkeit halte ich eben für wertvoll im Alltag, im Berufsalltag.
Das ist ein sehr schöner letzter Gedanke. Damit möchte ich mich bei Ihnen beiden ganz herzlich nochmal bedanken. Frau Heri, Herr Rudnitzky, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren beim Business Talk am Kudamm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt. Danke.
Vielen Dank.